D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dieser Sommer hat etwas Gutes. Es ist nicht das Wetter, sondern weniger von denen hier. Von den Wespen. Tatsächlich, es ist Hochsommer heute, 1. August 2016, zumindest Hochsommer im Kalender, Urlaubszeit und weniger Wespen können uns also freuen, denn die Wespen haben wohl das nasse Frühjahr nicht so vertragen, deshalb sind es jetzt im August weniger. Über diese Nachricht kann sich Verena von Keitz nur so mittel freuen, denn Verena mag Wespen aus biologischem Grund, sind schön die Viecher.
Ja, ich finde die total wunderbar, wenn du die genau anguckst, diese Wespentaille, ich meine, der eifern wir doch auch alle nach, oder nicht?
Die ein oder andere Person. Ich bin davon weit entfernt, okay, muss ich auch sagen. Aber immerhin, die Wespe hat was Gutes. Wir reden heute über sie, warum sie nicht mehr da ist im Sommer. Und wir reden aber auch über das Geld. 85 Millionen Euro Lottogewinn, der wurde am Wochenende gewonnen. Was macht man mit so viel Geld? Und wir reden über eine neue News-App und vieles mehr. Montagabend, pickepacke voll die Redaktionskonferenz. Am Mikrofon ist Thilo Jahn.
D-Radio Wissen.
Wenn man jemanden einbestellt, sagt, komm vorbei, dann gilt das bei diplomatischen Beziehungen als öffentliche Rüge oft und nicht als freundschaftliches Signal, ey, wir müssen mal wieder miteinander quatschen. Heute wurde jemand öffentlich gerügt in der Türkei. Das türkische Außenministerium hat den deutschen Gesandten einbestellt. Deutscher Gesandter, weil der Botschafter gerade im Urlaub ist. Dem Außenministerium hat nämlich die verweigerte Schalte zur Pro-Erdogan-Demo nicht gefallen bzw. missfallen. Und deswegen wurde sie ja auch abgesagt vom Bundesverfassungsgericht. Hat es nicht zugelassen, dass der türkische Staatspräsident dazugeschaltet wird bei der Demonstration in Köln. Christian Buttgereit ist unser Korrespondent in Istanbul. Die ganze Aufregung dieses Einbestellung des deutschen Gesandten nur wegen dieser verweigerten Schalte, sag mal.
Ja, letztendlich schon. Wobei man sagen muss, das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist ja eh ein bisschen angespannt. Vor allen Dingen seit der Armenier-Resolution im Juni. Da wurde der deutsche Botschafter da auch schon einbestellt und seitdem wird er eigentlich von der türkischen Diplomatie weitgehend geschnitten. Er bekommt wohl keine Termine mehr im Außenministerium. Er wird auch nicht mehr eingeladen. Heute wäre eine Gelegenheit gewesen, dort mal wieder hinzugehen, aber der Botschafter Martin Erdmann ist im Urlaub. Robert Dölger, sein Gesandter, hat das dann heute übernommen und das war wirklich so ein Termin, wo es dann hieß, wir müssen reden. Und zwar relativ ernst eben über diese nicht genehmigte Schalte. Die Türkei ist da mehr als verschnupft.
Weiß man da irgendwas, wie das ganze Gespräch gelaufen ist heute?
Nee, das behalten Diplomaten ja gerne für sich, beziehungsweise der Gesandte wird dann wohl erstmal mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier gesprochen haben. Das ist dann die erste Adresse für ihn und nicht etwa die Medien. Aber der Sprecher des Außenamtes hat sich immerhin zu der Äußerung verstiegen, zu sagen, wir haben jetzt eher eine Phase, in der es ein bisschen rumpelt. Also in der Sprache der Diplomaten dürfte da schon so ein mittleres Erdbeben sein.
Mhm. Wie nimmt man denn dieses Einbestellen auf? Welche Reaktionen gab es darauf?
Also aus Deutschland eben diejenigen, dass man eben sagt, okay, das hat halt gerumpelt und man hat aber ein so tiefes Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei, dass man so etwas auch überwinden wird, dass diese Probleme jetzt keine großen Folgen haben werden. Aber vorher dieses Absagen dieser Schalte von Erdogan, das hat hier doch für sehr deutliche Worte von vielen Regierungsmitgliedern gesorgt. Justizminister Bostar bezeichnete die Entscheidung zum Beispiel als Schande für Demokratie und Recht. Und der Sprecher von Erdogan, Ibrahim Kalin, sagte, das sei inakzeptabel. Man wollte also von der deutschen Regierung die wahren Gründe erfahren. Und genau deshalb hat man eben den Gesandten der deutschen Botschaft heute einbestellt.
Muss man mal gucken, ob es eben dabei bleibt. Bei dieser Rüge, ein anderes großes Thema wird morgen in den Kommentaren sein, die Visafreiheit. Die türkische Regierung fordert Visafreiheit bis Oktober von der EU. Sonst ist der Flüchtlingsdeal mit der EU nämlich futsch. Wie ernst ist diese Drohung?
Naja, die ist von der Türkei sehr ernst gemeint. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatte das ja durchblicken lassen, dass man eben bis Oktober da eine Lösung haben möchte. Er hat gedroht, dass die Türkei dann sich nicht mehr an das Abkommen gebunden fühlt. Das Abkommen besteht ja quasi aus zwei Teilen. Einmal die Rücknahme von Flüchtlingen, dass jeder, der illegal in Griechenland ankommt, von der Türkei zurückgenommen wird. Das ist aber nicht das ganz große Thema, denn erstmal muss man sagen, das waren vorher pro Tag durchschnittlich 6, die griechischen Asylgerichte weigern sich in der Regel im Moment, Flüchtlinge in die Türkei zurückzuschicken, weil sie sagen, es ist im Moment vor allen Dingen kein sicherer Drittstaat. Zum anderen wird seit dem Putsch in der Türkei sowieso niemand mehr zurückgenommen, weil die Türkei ihre Beamten abgezogen hat. Das andere Thema ist eben die Sicherung der türkischen Küsten, damit dort nicht so viele Schlauchboote und andere Flüchtlingsschiffe in See stechen. Das hat die Türkei ja jetzt relativ gut erledigt offenbar. Und da droht man jetzt durch die Blume quasi wegzuschauen, wenn Flüchtlinge wieder in See stechen sollten. Aber auch das sieht die EU im Moment offenbar sehr gelassen.
Okay, aber man kann festhalten, die Türkei hält sich in weiten Teilen an den Flüchtlingspakt, der vereinbart ist?
Bisher hat sie das getan. Es sind in der letzten Woche mal wieder mehr Flüchtlinge durchgekommen. Da kann man jetzt noch kein System erkennen. Aber bisher hat sie sich daran gehalten. Sie hat zwar der EU auch vorgeworfen, zu wenig Geld geschickt zu haben, aber ich glaube, das konnte man inzwischen klären. Zurzeit funktioniert es, und wenn sich die Türkei nicht mehr dran hält, dann ist Europa eben am Zug zu sagen, okay, wir zeigen jetzt einfach mal Standkraft und lassen eben die Türkei machen, was sie will, und wir müssen dann mit mehr Flüchtlingen klarkommen oder wir knicken wieder ein. Vor dieser Entscheidung steht jetzt letztendlich die europäische Seite, und die türkische hat somit wieder ein nicht besonders gutes Verhältnis zu Deutschland. Die Zeitung Cumhuriyet hat das heute schön auf den Punkt gebracht, als sie schrieb, wir haben eine neue Krise mit Deutschland.
Informationen aus Istanbul waren das von unserem Türkei-Korrespondenten Christian Buttgereit.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir sind gespannt auf die Olympischen Spiele, die in 4 Tagen beginnen. Es gibt aber auch Athleten, die fiebern vor allem einer anderen Entscheidung entgegen, die erst die nächsten Olympics dann betrifft, nämlich welche neuen Sportarten mit aufgenommen werden in das Bouquet. Eine davon, die ganz weit oben auf der Liste steht, die bald dabei sein könnte, ist das Klettern. Anfang Juni hat das Executive Board des IOC offizielle Empfehlungen ausgesprochen, das Bouldern mit aufzunehmen. Das nächste Mal bei den Olympischen Spielen in Tokio nach Rio. Bouldern, das ist das Klettern ohne Kletterseil und ohne Klettergurt. Und vielleicht erkennen wir schon heute am Montag die künftige Goldmedaillengewinnerin in dieser Disziplin, Verena. Ne?
Könnte ja sein. Genau, das könnte nämlich Ashima Shiraishi werden, eine Amerikanerin japanischer Abstammung. 15 Jahre alt, und die bricht anscheinend gerade so ziemlich jeden Kletterrekord, den es gibt. Darüber berichtet das Jetzt-Magazin auch schön ausführlich. Dieses Jahr hat sie zum Beispiel eine Route in Japan geklettert, Schwierigkeitsgrad 8C. Ich selber kenne mich nicht so mit den Schwierigkeitsgraden aus, aber das ist wohl sehr extrem hart. Mhm. Das hat vor ihr auch erst ein einziger Mensch geschafft, und sie ist jetzt der zweite Mensch und die erste Frau in dem Sinne.
Das heißt, sie ist mit Mitte 15 schon so gut wie andere Mitte 20?
Ja, auf jeden Fall. Und was sie vor allem auszeichnet, dass sie die Wände eher so hoch zu tanzen scheint als zu klettern. Das kann man auch auf diversen YouTube-Videos sehr schön sehen. Sie selbst sagt dazu, wenn man harte Routen klettern will, dann muss man dabei anmutig sein. Ist auch eine Einstellung. Das schafft sie sehr locker. Zumindest sieht es sehr locker aus, was sie da so fabriziert. Man muss dazu aber auch wissen, sie trainiert dafür 5-mal die Woche neben der Schule und hat deswegen manchmal ein bisschen weniger Schlaf.
Also ist eine harte Nummer, aber wenn jetzt 2020 in Tokio Klettern olympisch ist, dann können wir mit ihr rechnen?
Ja, also würde ich auf jeden Fall sagen, wenn das so weitergeht, wie es jetzt im Moment mit ihrer Karriere läuft, dann ist das gar keine Frage, dass sie allen anderen davon klettert. Sie hätte auch, das wäre dann der Vorteil in 4 Jahren, auch definitiv keine Probleme mehr mit dem Alter, weil das Mindestalter der Athleten bei den Olympischen Spielen ist ja offiziell 16, wobei es darum auch immer wieder Diskussionen gibt und angeblich ja immer auch jüngere Leute mitmachen.
Eine 15-Jährige bricht gerade einen Kletterrekord nach dem anderen und kann vielleicht in 4 Jahren in Tokio bei den nächsten Olympischen Spielen dann zeigen, was sie drauf hat.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es gibt Sachen, die kann keine Firma, die kann keine Privatperson, die kann nur ein Staat. Geld verdienen mit Schulden zum Beispiel. Finanzminister Schäuble hat mit Schuldenmachen in diesem Jahr, Achtung, schon 1,5 Milliarden Euro verdient. 1,5 Milliarden Euro, das ist ziemlich viel Geld. Und wer dem deutschen Staat Geld leiht, der legt noch ein bisschen was oben drauf. Jörg Brunsmann ist unser D-Radio Wissen Wirtschaftsexperte. Das könnten wir zwei eigentlich auch machen, oder? Du leihst mir 1.000 Euro und ich gebe dir dann am Ende 950 zurück. Deal?
Nee, du, lass mal. Also so weit unten bin ich noch nicht. Nicht so weit unten wie die Banken oder Versicherungen. Die sind das ja vor allem. allem, die dem Staat Geld leihen. Weil ich habe nämlich einen großen Vorteil. Ich kann mein Geld ausgeben, wenn ich zu viel davon habe. Das können bzw. dürfen die Banken und Versicherungen nicht. Die haben ja das Geld von ihren Kunden, also von uns unter anderem, bekommen, um darauf aufzupassen und mehr draus zu machen.
Ja, was leider auch nicht mehr so richtig geht mit diesem Geld mehr machen, aber Geld zahlen, um es zu verlieren, da kann man es ja eigentlich auch gleich im Tresor liegen lassen.
Naja, da wird es ja auch weniger, das ist das Problem, durch die Inflation. Die Europäische Zentralbank will in der Eurozone 2% Inflation pro Jahr haben. Das ist der Wunschwert, wo sie hinwollen, auch wenn es im Moment drunter ist, wenn sie es nicht schaffen. Der Staat, der leiht sich sein Geld meist über einen langen Zeitraum, gerne 10 Jahre. So, jetzt können wir einfach mal rechnen. Wir legen jetzt mal 1000 Euro in den Tresor. Mhm. Wenn wir die nach 10 Jahren wieder rausholen, dann haben die nur noch einen Wert von 800 Euro. Den Rest hat die Inflation aufgefressen. Wenn der Staat jetzt mehr bietet als diese 800 Euro, das müssen ja keine 1000 sein, es muss nicht mal mehr als 1000 sein, aber schon dann ist es ein gutes Geschäft. Außerdem die Frage, ich meine, wie groß ist die Gefahr, dass Deutschland in den nächsten 10 Jahren pleite geht?
Siehst du,
praktisch null. Das heißt, du kriegst dein Geld auf jeden Fall wieder. Inflation aber, die kann in den nächsten Jahren auch über 2% steigen. Da gibt dir keiner eine Garantie. Also auch wenn es verrückt klingt, dass der deutsche Staat mit Schulden Geld verdient, ist im Moment nur logisch, ist auch ein Ergebnis der Wirtschaftspolitik von Kanzlerin Merkel. Alle haben Vertrauen in die deutsche Wirtschaft, anders als zum Beispiel in Griechenland. Also der griechische Staat muss nach wie vor zahlen, damit ihm jemand Geld leiht.
Na, die Frage bleibt aber, sollen wir uns eigentlich über diese Mini-Zinsen freuen oder sollen wir uns da eher ärgern?
Ja, gute Frage. Also wenn du selbst Geld hast, das du anlegen willst, ärgern. Wenn du wenig Geld hast, vielleicht sogar vom Staat was bekommst, freuen. Also ich würde sagen, im Normalfall ist es eigentlich beides, weil die meisten von uns sind ja in so einer Situation, wir verdienen Geld, wollen was sparen und die Minizinsen sorgen dafür, dass sich das nicht lohnt. Aber wer was verdient, der gibt ja automatisch auch dem Staat Geld, zum Beispiel für die Rentenkasse. Wenn der Staat jetzt seinen Schuldenberg abbaut, vielleicht jetzt sogar noch Geld damit verdient, was er im Moment tut, dann gibt es eine gute Chance, dass später genug Geld da ist, damit wir Rente oder andere Sozialleistungen auch tatsächlich bekommen. Nur sicher ist es aber nicht, wenn die Politiker jetzt wieder anfangen, jede Menge Geld rauszuhauen, weil es ja so billig ist, das Geld, dann kann das gründlich schief gehen. Also, wenn ich jetzt nochmal genau drüber nachdenke, vielleicht doch eher ärgern, oder?
Ja, zum Ärgern, da gibt es noch einen obendrauf. Es gibt nämlich angeblich schon Sparkassen, die verlangen von Geschäftskunden Gebühren, wenn sie da viel Geld liegen haben. Droht es denn bald uns allen?
Nee, also ich kann es mir nicht vorstellen. Dass die Banken Geld haben wollen, ist eigentlich klar. Im Moment läuft es so, dass Banken und Sparkassen das Geld der Kunden bei der Europäischen Zentralbank parken. Die schieben das hin und sagen, hier passt du drauf auf, du kannst das besser. Dafür müssen sie im Moment aber 0,4% Strafzins zahlen. Klar, darauf wollen sie nicht sitzen bleiben. Im Moment geben sie diese Kosten aber nur an ein paar Kunden weiter und auch nur ein paar Banken machen das. Eigentlich nur an die Geschäftskunden mit hohem Guthaben. Und ich bin sicher, die Bank, die das als erste für alle einführt, der laufen die Kunden weg. Die können das nicht machen. Da traut sich deswegen noch keiner ran. Aber klar ist auch, mit diesem Minizins im Moment, da kannst auch keine Kunden gewinnen. Mit Strafgebühren dann erst recht nicht. Das heißt so, dass das klassische Geschäftsmodell der Banken, komm zu mir, Konto ist billig, dicke Zinsen für Sparbuch, das kann nicht mehr funktionieren. Deswegen achte mal drauf, die Werbung der Banken, die machen inzwischen ganz andere Dinge, schieben andere Sachen in den Vordergrund. Bei den Sparkassen, klar, traditionell ihr großes Filialnetz, die haben in praktisch jedem Dorf noch eine Filiale. Andere behaupten, dass sie sich besonders gut beraten können. Oder, auch ganz interessant, letzte Woche hat der Mobilfunkkonzern O2 ein Banking-Angebot gestartet, zusammen mit einer Partnerbank. Wenn du da ein Konto aufmachst, dann gibt es zwar keine Zinsen, aber mobiles Datenvolumen obendrauf. Ist für die allemal billiger, als den Kunden noch irgendwelche Minizinsen zu bezahlen.
Ja, mobiles Datenvolumen haben wir aber auch so heute am 1. August ohne Banken. Also dank negativer Zinsen, halten wir fest, hat die Bundesregierung in der ersten Jahreshälfte 1,5 Milliarden Euro Zinsen von den Geldgebern erhalten. Mit Schulden Geld verdienen, wie das geht, das hat uns Jörg Brunsmann erklärt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute ist der 1. August, Hochsommer ja eigentlich. Jetzt nicht anfangen zu jammern, so richtig Sommer ist ja irgendwie gar nicht. Denn dieser Sommer hat auch etwas Gutes. Denn dieses Jahr, so sagen Naturschützer zumindest, werden weniger Wespen um unser Mango-Milchreiseis herum krebsen. Und auch der Johannisbeerkuchen wird nicht angefasst, vermutlich Verena von Kaltz. Das ist doch eigentlich mal eine gute Nachricht, dass es weniger Wespen gibt, oder?
Ja, das werden die meisten so sehen. Ich persönlich bin ja eine große Wespenfreundin.
Ein Herz für Wespen war an dieser Stelle auch wieder klar.
Deswegen fühle ich ein bisschen mit ihnen, aber gut, mit so einer Haltung bin ich natürlich ziemlich allein und ich kann es auch wirklich verstehen, wenn man sie nervig findet.
Das heißt, die Wespen haben das nasse Frühjahr nicht vertragen, deshalb sind es jetzt im August weniger. Was passiert denn da mit denen, wenn es zu viel regnet?
Also die Wespen, über die wir hier jetzt sprechen, das sind die beiden Wespenarten, die uns auch wirklich nerven am Kaffeetisch. Das ist zum einen die gemeine Wespe und die deutsche Wespe sehen übrigens auch ganz ähnlich aus. Kann man auch verwechseln.
Stopp! Heißt die Wespe wirklich gemeine Wespe?
Ja, Aber das ist natürlich in dem Sinne von biologisch gemein, wie ordinär. So. Also ordinär ist auch wieder ein komisches Wort, ne? Also gemeine Wespe im Sinne von allgemein vorkommt.
Nicht von evil.
Nee.
Okay.
Kann man aber trotzdem so sehen, ne? auf jeden Fall sind deren Völker wohl wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abgesoffen in den Teilen Deutschlands, wo es so heftig geregnet hat im Frühjahr. Das hat mir auch Melanie von Orloff erzählt, die beim Naturschutzbund Deutschland für Bienen und Wespen zuständig ist.
Beide Arten nisten sehr gerne im Boden und sind natürlich damit von diesen Starkregen besonders betroffen gewesen und mögen auch überhaupt sonst ganz gerne Hohlräume. Während andere Arten es eher luftige Höhe zieht und meistens so frei hängt. Und die sind, glaube ich, ein bisschen besser davon gekommen.
Überwintern Wespen eigentlich so wie Bienen auch?
Nee, so im Volk, ne? Das machen die Bienen ja. Bei den Wespen ist es anders. Da überwintert wirklich nur die Königin. Die kommt dann, also die schlüpft irgendwo unter im Winter. Dann kommt die im Frühjahr raus, nagt irgendwo auch so sich mal Holz ab und baut dann daraus ein Wespennest mit den Waben, legt Eier rein und zieht dann erstmal so ihr eigenes Volk heran, bis sie dann Arbeiterinnen hat, die sie unterstützen. Und klar, wenn du dir diese Nester jetzt im Boden überlegst, die sind bedroht, wenn es zu viel Niederschlag gibt, weil einfach die Larven ertrinken.
Also wir halten fest, schweres Schicksal für die Wespe, dieses Jahr weniger Wespen, deshalb kann man sich natürlich auch freuen. Ist es auch so irgendwie ein Trend wie bei anderen Insekten? Gibt ja auch Meldungen, dass es zum Beispiel weniger Schmetterlinge in Deutschland gibt. Also müssen wir uns da Sorgen um die Wespen machen?
Also um diese Wespen, gemeine und deutsche Wespen, über die wir hier reden, da sagt das wirklich nichts darüber aus, was mit denen ist, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen.
Das gilt eigentlich für alle Insekten überhaupt, dass es immer Schwankungen Breiten natürlich gibt in den Populationen. Allerdings diesen allgemeinen Trend, den wir natürlich bei den Schmetterlingen beobachten können, den kann man für die, sag ich mal, problematischen Wespenarten, nämlich deutsche und gemeine Wespe, nicht bestätigen, weil diese Arten unheimlich anpassungsfähig sind.
Das heißt, wenn nächstes Jahr das Frühjahr wieder bombig wird, ne, nicht so viele Niederschläge, dann würde ich mal sagen, Thilo, dann reden wir hier in einem Jahr sicher wieder darüber, wie wir klarkommen mit den vielen, vielen Wespen.
Ist doch schön. Einmal sind es wenig, einmal sind es viele. Warum kommen die denn in der Regel so gut klar, die Wespen?
Das ist mit denen so, ich würde mal sagen, wie mit vielen Arten, die Biologen als Kulturfolger bezeichnen. Also Arten, die einen Vorteil irgendwie daraus schlagen, in der Nähe von Menschen zu leben.
Unter Dächern zum Beispiel, in Verschalungen. Nun, der klassische Rollladenkasten ist ein typischer Fall von einem Nistplatzangebot. Naja, und dazu kommen natürlich die etwas wärmeren Temperaturen, die wir in den Städten haben, kombiniert mit hervorragender Lebensmittelversorgung. Nämlich jeder Komposthaufen, jeder Müllcontainer ist für die eine Futterquelle.
Ja, und unser Eis, unser Pflaumenkuchen und die Wurst natürlich auch.
Ja, aber ich sag wirklich, das ist ein Erfolgsrezept. Deswegen sind auch die deutsche Wespe und die gemeine Wespe die einzigen Wespenarten in Deutschland, die nicht unter Naturschutz stehen, einfach weil sie so gut klarkommen, weil sie so gut sich angepasst haben an die Bedingungen in der Nähe vom Menschen. Ich würde mal sagen, damit du vielleicht auch, Thilo, noch ein bisschen mehr zum Wespenversteher wirst, dann habe ich hier einen ganz schönen praktischen Tipp für dich. Ne? Wer mit Wespen teilt, hat schon gewonnen.
Wer mit Wespen teilt, hat schon gewonnen. Wie darf man das verstehen?
Also Wespen sind ziemlich lernfähig und du kannst sie wirklich daran gewöhnen, dass sie nicht direkt von deinem Tisch fressen, sondern ein bisschen weiter entfernt, indem du regelmäßig ein Schälchen zum Beispiel mit Fruchtsaft oder Honig hinstellst, eben mit Abstand zum Tisch, regelmäßig befüllen. Dann fliegen die da sehr zielstrebig nach einiger Zeit hin und lassen dich dann meistens in Ruhe. Habe ich wirklich selber öfter schon ausprobiert und es funktioniert.
Also man kann Wespen konditionieren, höre ich daraus.
Auf jeden Fall.
Abgefahren. Verena von Keitz gehört zu der Gattung Wespenfreunde in der Redaktionskonferenz. Sie teilt gerne ihr Essen mit Wespen und anderem Kreuch- und Fleuchttier. Ich dagegen, ich finde es ganz gut, dass es dieses Jahr weniger Wespen gibt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Den Eltern vermutlich ein neues Auto. Vielleicht dem besten Freund auch, oder? Sich selbst dann irgendwie so eine Wohnung in New York, gute Lage oder wahrscheinlich gleich ein ganzes Haus, dann sind vermutlich so 3 bis 5 Millionen weg. Und dann hat man immer noch 80 Millionen auf dem Konto. Da könnte man also locker von diesen Zinsen leben. Was macht man bitte schön mit knapp 85 Millionen Euro, dem höchsten deutschen Lottogewinn aller Zeiten? Die Frage muss sich jetzt eine Person in Nordhessen stellen, denn diese Person hat richtig getippt und darf sich über 84,7 Millionen Euro, so viel sind es genau, für ein richtiges Tippfeld freuen. Die Person hat aber noch nicht abgeholt. Deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit zu spekulieren, wie denn so ein Leben nach dem Lottogewinn aussieht. Wie es nach dem Gewinn weitergeht, darüber habe ich heute mit Axel Weber von Westlotto gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, ob denn irgendwann, wenn man gewonnen hat, an der Tür ein unabhängiger Berater klingelt.
Also Beratung ist ja etwas, wo Ihnen eigentlich ein Experte gute Tipps gibt, die Sie am besten 1:1 in dieser Form annehmen können. Wir bevorzugen ein bisschen das Wort Gewinnerbetreuung, denn wir können nur Tipps geben und die Entscheidung darüber, die muss natürlich der Gewinner entsprechend selber fällen. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten, und zwar unabhängig von der Höhe des Gewinns, also ob es nun fast 85 Millionen sind oder ob es nur in Anführungsstrichen 1 Million ist, wie man diesen Gewinn einlösen kann. Sie können sich entweder direkt an uns wenden oder Sie können sich natürlich auch an jede Lotto-Verkaufsstelle wenden. Und da müssen Sie keine Angst haben, dass man Ihnen wissend entgegenlächelt nach dem Motto, Sie sind ja der, der jetzt die knapp 85 Millionen gewonnen hat. Nein, denn das erfährt das Verkaufspersonal überhaupt gar nicht. Dort gibt es nur eine sogenannte Desktop-Maske, die sagt Zentralgewinn. Und das ist ein Gewinn über 5.000 Euro und der kommt nun sehr, sehr häufig vor.
Mhm. Welche Tipps gibt es denn dann in dieser Gewinnerbetreuung?
Also nachdem wir dann die Gewinnanforderung, so nennt sich das formal, haben, da suchen wir das Gespräch, beziehungsweise wir bieten dem Gewinner ein Gespräch an. Diese sogenannte Hochgewinnerbetreuung wird in der Regel ab einem Gewinn 7-stellig ca. 1 Million in Anspruch genommen. Und dort werden wir den Gewinner als erstes mit den sogenannten goldenen Regeln vertraut machen.
Aha, und die sind?
Die heißen erstens, jubeln Sie nur im ganz kleinen Kreis. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ein solches Gespräch sehr, sehr schnell führen. Denn natürlich ist es normal, dass man seine Freude vielleicht mit anderen teilen möchte. Mhm. Aber Achtung, bewahren Sie bei aller Freude eben immer Ruhe und halten Sie den Kreis, wenn Sie gewinnen sollten, eben möglichst klein. Mhm. Denn sobald jemand etwas weiß, kann er erstens selber zum Neider oder Bittsteller werden. Aber was noch viel schlimmer ist, es ist ja vielleicht nur einer, dem er es weitererzählt und der wieder noch irgendeinem. Mhm. Und so kann sich der Kreis sehr, sehr schnell vergrößern.
Also an der Stelle bräuchten wir dann eine Notlüge wahrscheinlich.
Wir empfehlen ganz klar, im Ruhrgebiet sagt man, halt die Klappe. Und das am besten für 3 Wochen. Dann ist Ihnen klar geworden, was ist wichtig im Leben. Und das muss Ihnen klar werden, nicht Ihren Freunden, die Sie dann da beraten.
Aber trotzdem kann ich mich ja dann noch verrennen. Also ich meine, diese eine Taktik habe ich jetzt schon mal abgespeichert, dass man ruhig sein muss. Dann habe ich 3 Wochen überlegt, aber dann kann ich ja immer noch so viele Fehltritte machen.
Ja, das wollen wir natürlich verhindern und deswegen gibt es in diesen Erstgesprächen auch natürlich direkt die Empfehlungen, dass Sie sich professionell beraten lassen. Und zwar beraten lassen von unterschiedlichsten Experten. Also natürlich müssen Sie sich ein Geldinstitut suchen, eine Bank, eine Sparkasse, irgendein Finanzinstitut, wo Sie sich auch sicher fühlen, dem Sie vertrauen, was seriös ist. Mhm. Das Zweite ist, was dann häufig vergessen wird, natürlich sollten Sie auch direkt ein Gespräch mit einem Steuerberater suchen. Zwar sind in Deutschland die Lotteriegewinne komplett steuerfrei, aber 84 Millionen geben selbst bei einem ganz kleinen Mini-Zinssatz, wie es aktuell der Fall ist, werfen da auch noch ein hübsches Sümmchen ab. Mhm. Oder zum Dritten Rechtsanwalt und Notar. Warum? Es kann sein, dass Sie zum Beispiel schon ein Testament haben, eine Nachfolgeregelung für irgendetwas. All das kann Auswirkungen jetzt haben auf Ihr zukünftiges Leben und Sie sollten das ein oder andere dann vielleicht jetzt entsprechend schriftlich regeln.
Herr Weber, nochmal abschließend, weil bei mir gerade schon wieder das Kopfkino losging, mit welches Auto und welche Wohnung ich mir in New York leisten könnte.
Achtung, was? Bloß nichts überstürzen. Dritte goldene Regel, ne? Nichts überstürzen. Ja, lassen sich Zeit mit Ihren Entscheidungen.
Für den Gedanken habe ich auch 3 Wochen gebraucht. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Fehler nach einem Lottogewinn?
Die größten Fehler sind, dass man sich irgendeine Geschichte ausdenkt, die völlig unglaubwürdig wirkt. Woher kommt das viele Geld plötzlich? Das sind dann Geschichten wie von Onkel Erwin ist gestorben. Ein Onkel Erwin, den aber nie jemand kannte in der ganzen Familie oder im Freundeskreis. Ja. Oder, dass Sie eben tatsächlich Montag zum Ferrari-Händler gehen und sagen, den nehme ich. Den stellen Sie vor die Tür und Ihr Nachbar fragt Sie, wo hast du denn das her? Und plötzlich kommen Sie ins Schwitzen. Also das sind Dinge, wo man erstmal überlegen sollte, nach 3 Wochen macht Einkauf mit dem vielen Geld immer noch genauso viel Freude wie nach einem Tag. Aber dann sind Sie viel schlauer, weil Sie viel seriöser nachgedacht haben, wie Sie mit dem Geld glücklich werden sollen. Denn Sie sollen ja damit glücklich werden und nicht unglücklich.
84,7 Millionen Euro. Unglaublich viel, der höchste Lottogewinn in Deutschland. Der wurde am Wochenende erreicht. Das war der Euro-Jackpot. Außerdem hatten Lottospieler aus dem Ruhrgebiet bei 6 aus 49 und Zusatzzahl 29 Millionen Euro gewonnen. Auch viel, hat es aber immer noch nicht abgeholt. Wie man mit so viel Geld umgeht, darüber habe ich mit Axel Weber von Westlotto gesprochen. Alle Angaben an dieser Stelle natürlich ohne Gewähr.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute am 1. August 2016. Da freut man sich am ersten
Tag in diesem Monat immer über ordentlich Datenvolumen auf unserem Handy. Heute freuen wir uns aber auch über einen neuen Router, den wir frei und selbstständig wählen dürfen, denn der Routerzwang, er ist abgeschafft, endlich bisher, da hatten wir keine freie Wahl. Oft da haben wir so einen von Providern bekommen, so einen miesen Router vorgesetzt, nutzt den bitte. Man konnte vielleicht noch aus dem ein oder anderen Modell wählen, aber so richtig, so eine richtige Freiheit hatte man dann nicht. Till Haase hat gesagt, heute ist Independence Day, was diese Routerfreiheit angeht. Verena von Keitz, es ist schön und gut, dass es diese Freiheit gibt, aber der Router an sich ist halt einfach kein schönes Gerät. Oder hast du schon mal einen gesehen?
Nee, überhaupt nicht. Nee, das ich habe gerade auch akut das Problem, ich bin umgezogen und in unserer schönen neuen Wohnung, da ist dieses Ding, das ich irgendwo hinstellen muss. Mhm. Ich meine, ich habe auch noch keinen Schreibtisch, wo vielleicht wird es dann irgendwie verschwinden. Wenn
wie sieht es denn aus? Ist es ein schwarzer Kasten?
Silber mit Rot. Ich meine, immerhin schon ein bisschen Farbe dabei.
Den roten mit den Flügeln, der bei uns auf der Homepage ist, den finde ich auch eigentlich ganz lustig. Also es sieht irgendwie so aus wie in so ein Matchbox-Autos aus den 80ern oder 90ern. Aber richtig hübsch sind diese Dinge.
Nee, richtig hübsch sind sie nicht. Man kann sie aber auch nicht wirklich verstecken, weil sie werden ja auch relativ heiß, wenn sie laufen. Das heißt, sie müssen irgendwie Lüftung kriegen, Luft kriegen.
Mhm. Ja, und man muss sie halt vor allem auch da aufhängen, damit es eine gute Streuung gibt für dieses WLAN, wenn man das dann so nutzen mag.
Ich frage mich aber trotzdem, ne? Jetzt haben wir irgendwie die neue Freiheit hier, so von Routern. Warum nutzen dann nicht mal irgendwie Designer wirklich diese Freiheit aus und kreieren mal was Schönes, was irgendwie sich so einfügt ins Gesamtgebilde des Zimmers?
Wahrscheinlich, also du meinst so handytechnisch gedacht, dass man irgendwie bei den Handys wurde es ja auch irgendwie manchmal ein bisschen schöner, wenn man vergleicht diesen Knochen am Anfang, den man hatte und heute.
Ja, das stimmt. Oder dass man es halt einfach, was weiß ich, als Leiste irgendwie an den Schreibtisch machen kann.
Ja, sowas gar nicht schlecht. Ja.
Irgendwie. Oder irgendwo integrieren. In irgendwas, was du sowieso
oder
in deinem Zimmer hast.
Oder du machst halt direkt so ein Interieur, so ein Stück irgendwie, so ein Design, weil, weiß ich nicht, so eine Ananaslampe. Nehmen wir mal eine schöne Ananaslampe.
Mit dem integrierten WLAN-Router.
Und da ist der Router dann drin, weißt du, das ist was Praktisches. Und wenn du irgendwie das Licht anmachst, kannst du gleich noch gucken, ob irgendwie alle Lämpchen leuchten am Router.
Ja, und dann gibt es auch noch die Gartenzwerg-Version. Für die Älteren, die ja auch immer auch mehr ins Internet gehen.
Vielleicht auch für den Garten ganz gut. Dann hast du mal im Garten endlich mal einen schönen Empfang und schönen WLAN. Also was habt ihr für Vorschläge? Wie könnte ein schöner Router denn aussehen? Aha. Fangen wir doch euch einfach mal.
Ja.
mail@deradiowissen.de. Der Router. Wie kriegen wir den schick hin? Heute Routerfreiheit. 1. August geht in die Geschichte ein.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nach den hässlichen Routern sprechen wir jetzt über Windräder. Ich meine, sehen jetzt auch nicht wahnsinnig doll aus, aber haben einen relativ positiven Nutzen. Die drehen sich nämlich, wenn es genügend Wind gibt, und erzeugen dadurch Strom, den wir dann wiederum nutzen können. Erneuerbare Energie. Im Moment sagen jetzt die Gegner, die Windräder, die verschandeln die Natur, töten außerdem Vögel, die nachts rumfliegen. Außerdem gibt es viel Wind im Norden Deutschlands, klar, aber kaum geeignete Stromtrassen, die in den Süden führen und auch keine Speicher, die man da oben hinstellen können. Es ist ein Streitthema und es steckt ziemlich viel Geld im Thema Windräder, je nachdem, wer eine freie Fläche hat und darauf Windräder bauen will. Die beiden Journalisten Claudia Butter und Achim Reinhardt von Report Mainz, die haben recherchiert und ihre Ergebnisse, die sehen wir heute Abend, Montagabend 21:45 exklusiv im Ersten. Was sie genau herausgefunden haben, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Claudia Butter.
Hallo.
Eigentlich sind erneuerbare Energien in Deutschland ja positiv besetzt. Warum polarisiert denn trotzdem das Thema Windräder gerade so bei uns in Deutschland stark?
Also ein Grund ist ganz einfach, weil die Leute inzwischen sagen, es wird uns zu viel und viele können auch keinen Sinn mehr darin erkennen. Wir haben zum Beispiel eine ganz junge Familie aus Ostfriesland getroffen, die finden die Windkraft eigentlich toll und haben früher sogar in den ersten Windrädern Führungen für Touristen gemacht. Aber inzwischen sagen sie, sie erkennen ihre Heimat gar nicht mehr wieder, weil immer mehr Windräder kommen, die werden immer höher und sie werden auch immer dichter an die Häuser rangebaut, bis auf wenige hundert Meter. Und was sie dabei einfach nicht verstehen können, ist, dass immer mehr Windräder gebaut werden, obwohl sie dort im Norden schon viel mehr Strom produzieren, als die Netze aufnehmen können. Da fehlen einfach Speichermöglichkeiten und Leitungen in den Süden. Und ein zweiter Grund für die Kritik ist zum Beispiel, dass die Leute beobachten, dass andere damit Geschäfte machen. Also dass zum Beispiel Gemeinderäte mit über Windräder abstimmen, obwohl sie einen finanziellen Vorteil davon haben, wenn sie gebaut werden, weil sie zum Beispiel auf ihren eigenen Acker kommen und sie dann die Pacht bekommen.
Also keine transparenten Geschäfte werden da genannt. Und der andere Fakt, den du gesagt hast, ist, dass zum Beispiel Anwohner im Norden sagen,
sagen, es gibt einfach viel zu viel Windräder. Wie entwickelt sich denn eigentlich die Windkraft in Deutschland? Kann man das bestätigen mit diesen vielen Windrädern?
Ja, das kann man bestätigen. Es gibt inzwischen 26.000 Windräder in Deutschland und es werden immer mehr. Die meisten stehen klar im Norden, aber auch im Süden werden immer mehr Windräder gebaut, obwohl dort an vielen Standorten einfach zu wenig Wind weht. Also aktuell macht die Windkraft nicht mal 15% des Stromverbrauchs aus und das, obwohl die Kosten explodieren. Also nach unseren Recherchen zahlen die Deutschen dieses Jahr über die EEG-Umlage 8 Milliarden Euro für die Windkraft. Und das ist eben auch etwas, was manch einem zu viel wird.
Jetzt wird der Lobby der Windräderverbände ja so ein bisschen vorgeworfen, besonders hartnäckig zu sein. Warum ist das so?
Sie hat einfach seit Monaten Stimmung gemacht gegen die Gesetzesreform und eine Kampagne organisiert. Es gab Demos vor den Staatskanzleien der Länder, eine Demo in Berlin, zu der die Windkraftfirmen ganze Busladungen von Mitarbeitern gekarrt haben. Und es gab zum Beispiel auch im Internet eine Mail-Kampagne. Da gab es fertige Textbausteine. Die Leute mussten eigentlich nur noch sich das zusammenstellen und auch auf Absenden klicken und schon war es bei den Abgeordneten. Und so haben uns dann Bundestagsabgeordnete von CDU und von SPD gesagt, dass der Druck hier in diesem Fall besonders massiv war.
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel will auf einmal auch den Ausbau der Windkraft einschränken. Warum?
Weil man einfach merkt, das ist die Begründung, die er immer wieder gegeben hat, es wird zum einen teuer, die Deutschen müssen viel Geld dafür bezahlen und sein anderes Argument, das hat er immer ganz schön gesagt, aus den Welpen seien inzwischen Jagdhunde geworden, also die Windkraftfirmen seien groß und stark geworden und müssten jetzt an den Markt.
Solange kein Windhund daraus geworden ist, wie war es bei diesem Thema mitzuarbeiten, dieses Windkraftthema, war die Arbeit sehr mühselig?
Es war auf jeden Fall ein spannendes Thema und es war in dem Sinne mühselig, weil natürlich viele Interessen im Spiel sind und man immer erstmal gucken muss, wer sagt was, warum und dann am Ende so ein bisschen die Wahrheit dahinter rausfiltern muss.
Der Kampf um die Windräder, das ist der Titel einer Recherche zum Thema Windräder, zu sehen heute 21:45 exklusiv im Ersten. Und das Gespräch mit der Mitautorin Claudia Butter, das habe ich bereits vor der Sendung geführt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich weiß ja nicht, wie ihr euch informiert, welche App, mit welchem Kurznachrichtendienst ihr euch so auf dem Laufenden haltet. Es gibt aber eine neue Kachel am digitalen Infohimmel, Resi. Resi bietet Conversational Journalism an. Das heißt, die App schickt personalisierte Nachrichten in Gesprächsformat, so wie wir das schon von WhatsApp zum Beispiel kennen. Erfunden hat das Ganze der ehemalige Social-Media-Chef der Zeitung Welt, Martin Hoffmann ist es. Und Anne-Kathrin Eutin aus dem D-Radio-Wissen-Team, die hat Resi mal getestet. Anne, wie war denn der erste Chat mit Resi? Seid ihr Freunde geworden?
Resi hat sich ehrlich gesagt erstmal ziemlich rar gemacht bei mir. Als ich die App nämlich runtergeladen habe. Das geht übrigens bisher nur mit dem iPhone bzw. mit iOS. Da hing ich erstmal in der Warteschlange. Ich konnte die App also noch gar nicht richtig benutzen.
Wie kommt das? Ist der Ansturm so wahnsinnig groß?
Ja, da gab es in den Bewertungen im App Store auch schon einige Schelte für. Es waren angeblich 1000 Leute, also bei mir persönlich jetzt in der Warteschleife vor mir. Aber der Entwickler Martin Hoffmann, der hat da auch eine Erklärung für.
Wir haben gesagt, okay, bevor wir jetzt mit einem großen Bang irgendwie rausgehen und dann irgendwie hunderte oder tausende Leute bei uns in der App haben und dann die Server zusammenbrechen, machen wir das eben lieber Stück für Stück und schalten die Leute nach und nach frei. Und dann irgendwie, wenn wir sehen, okay, das funktioniert jetzt alles bugfrei, da gibt es keine Abstürze mehr in der App, dann können wir eben auch diese Warteliste kicken. Das ist also auch so eine gewisse Form einfach der Qualitätssicherung.
Ja, und ich selber konnte Resi dann so nach 2 Tagen erst benutzen.
Okay, also ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber jetzt klappt's und ich sehe schon, da sind so ein paar Videos, die sofort aufploppen. Lass uns mal schauen, wie Resi funktioniert.
Genau, wir können uns Resi mal anschauen. Mhm. Du siehst, so von der Art und Weise zu schreiben, ist eher ein lockerer Umgangston, mhm, so, ne? Und ganz, ganz viele GIFs. Ist halt schon eher so jugendlich aufgemacht, mhm, ne?
Aber es gibt so Sprachblasen, einmal rechts, einmal links, so wie man es eigentlich von WhatsApp auch kennt, ne?
Ja, genau. Es ist ein bisschen wie bei WhatsApp, aber der Unterschied ist eben, dass du gar nicht richtig selber auch Fragen eintippen kannst. Das würde Resi ein bisschen überfordern.
Okay. Ein 9-Jähriger hat in einer Klinik in Hamburg seinen neugeborenen Bruder vor der Entführung gerettet. Aha. Dann schreibst du, gibt's noch andere News dazu? Ist das so, ist das nur eine Konversation, die da so abläuft?
Ja, genau. Also ich habe es dann jetzt quasi hier angeklickt. Meistens hat man so gewisse Auswahlmöglichkeiten. Das kommt ein bisschen darauf an, ob dich die Nachricht interessiert, also ob du mehr dazu hören willst oder ob du lieber andere Nachrichten hören willst. Und da passt sich Resi dann halt relativ flexibel an, je nachdem, wie dein Wissensstand so ist und wie dein Interesse an der Unterhaltung ist.
Mhm. Aber
aber selber Nachrichten eintippen wie bei WhatsApp kann ich nicht.
Nee, das ist leider noch nicht drin. Wie gesagt, das kann Resi noch nicht. Resi ist noch im Lernmodus quasi.
Also können wir festhalten, Resi ist so ein bisschen, ja, wie sagt man dazu, die nerdy Freundin, die ihr Wissen so ein bisschen kundtun möchte, ihr gegenüber aber nicht so recht zu Wort kommen lässt.
Ja, genau, quasi so in der Art. Resi ist halt ein Bot, das ist ein lernendes Computerprogramm und das ist halt noch relativ jung und muss dazu lernen. Deswegen auch nicht die expliziten Nachfragen von meiner Seite, ne, wie ich das eben erklärt hatte. Resi hat auch noch ein paar andere Kinderkrankheiten, das merkt man auch. Also so mehr als 5 oder 6 aktuelle Nachrichten am Tag hat Resi nicht. Und manchmal wiederholt sie dann auch einfach eine Nachricht oder vergisst mal ein Wort in einem Satz. Aber ich finde die Idee halt tatsächlich ganz witzig, auch wenn die GIFs mich irgendwann ein bisschen genervt haben. Wenn ich mich jetzt aber intensiver mit was auseinandersetzen will, also noch ein bisschen Hintergrundinfos sammeln will, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, noch den regulären Weg gehen und die Nachrichten online nachlesen oder nachhören. Auch wenn Resi tatsächlich Links anbietet, das muss noch dazu gesagt werden. Aber der Erfinder Martin Hoffmann, der hat auch ein ganz spezielles Zielpublikum.
Das Ganze ist eben auch eine Darstellungsform, die, wenn man das richtig macht, auch Leute erreichen kann, die vielleicht ansonsten eher ein bisschen nachrichtenferner sind. Und ich glaube auch, dass jede Form von Nachrichten, die in irgendeiner Form bei den Leuten hängen bleibt, die sonst wenig damit zu tun haben, besser ist als gar keine. Also irgendwo muss man den Leuten mal einen Anknüpfungspunkt geben und irgendwo muss man halt auch sagen, okay, Freunde, vielleicht haben wir das über Jahre hinweg falsch gemacht und haben immer da aus unserem Elfenbeinturm heraus versucht, euch mit den megakomplexen Geschichten einfach zu erschlagen.
Und genau das will Resi eben besser machen. Sie will die Nachrichten für dich persönlich filtern.
Und hat gleichzeitig auch ein bisschen lockeren Tonfall drauf in all dem. Das klingt jetzt erstmal spannend, auch wenn es nur einige wenige Nachrichten pro Tag sind, die man da bekommt. Schauen wir nochmal ein bisschen ins Detail. Bekomme ich dann irgendwie mehr Promi-Gossip als Wirtschaft?
Ja, wenn du eher darauf stehst, dann ist das wohl so. Das ist ja die Idee dahinter. Dieses Gesprächsformat hat ja per se so diesen persönlichen Charakter. Dementsprechend versucht Resi auch durch die von dir gewählten Antworten zu verstehen, was dich eben besonders interessiert. Du wählst ja deine Freunde auch nach gemeinsamen Interessen aus, ne? Ja,
absolut. Das macht man. Aber bei den Nachrichten würde ich eher sagen, dass man das nicht so macht, dass man nach gemeinsamen Interessen schaut schon, sondern da möchte man ja mehr oder weniger informiert werden mit Neuem. Könnte recht einseitig werden auch, wenn man es so machen würde.
Ja, und genau darüber habe ich mit Christian Strippel von der Freien Universität Berlin gesprochen. Der ist Medienwissenschaftler und denkt zwar allgemein schon, dass so eine App erfolgreich sein kann, aber er sieht halt auch seine Nachteile.
Dadurch, dass diese Apps auf die Aktivierung der Userinnen und User abzielen, also sie fordern da auch zu schreiben, dass das eben auch zum Nachteil werden kann, ne? Dass man eben nur nach Dingen fragt, die einen interessieren und eben nicht mehr überrascht wird, aber auch, dass man überhaupt nachfragen muss und es kann natürlich sehr gut sein, dass sowas dann auch schnell einschläft, dass man sich dann mit der ersten Nachricht, die man bekommt, zufrieden gibt und sagt, aha, so, das ist also das Wichtigste und dann gar nicht weiter mit diesem Chatbot in Interaktion tritt oder nur ganz, ganz kurz und oberflächlich.
Ja, es kann also passieren, dass du dich dann ganz schnell in einer Art Filterblase befindest, eben weil Resi sich so individuell auf dich einstellt. Aber nichtsdestotrotz, mir hat das Daddeln heute eigentlich ziemlich Spaß gemacht und du guckst ja auch immer noch ganz interessiert auf
jeden Fall.
Mein Handy.
Sorry, ich habe im Moment keine News für dich. Schau einfach später nochmal vorbei. Bis dann. Also sehr freundlicher Umgangston, muss man auch sagen.
Ja, ja, selbst wenn keine neuen Nachrichten da sind, sie reagiert zumindest freundlich, kann man sagen. Ja, und übrigens, besonders im englischsprachigen Raum ist dieser, das nennt sich übrigens Conversational Journalism, total auf dem Vormarsch. BBC experimentiert schon ein bisschen länger damit, zum Beispiel viel via WhatsApp, was ja auch in eine ähnliche Richtung geht. Und die haben zum Beispiel jetzt kürzlich die indischen Wahlen auch per WhatsApp und WeChat gecovert.
iPhone-Nutzer können Resi ausprobieren. Das ist eine neue App, die uns mit Neuigkeiten informiert und zwar in Form, wir haben es gehört, des Conversational Journalism. Wie es funktioniert, hat uns Anne-Kathrin Eutin aus dem D-Radio-Wissen-Team erklärt und mehr Infos dazu findet ihr auch gleich noch auf dradiowissen.de.
D-Radio-Wissen. Redaktionskonferenz.
Falls ihr denkt, ihr hattet heute einen richtig schlimmen Montag, kann ja sein, weil Montag manchmal nicht so der prickelndste Tag ist und ihr standet irgendwie im Supermarkt und vor euch war jemand mit einem Einkaufswagen voller Pfandflaschen und ihr hattet nur so 2, 3 Dosen dabei und musstet deshalb warten, da sagen wir, das ist noch gar nichts. Verena von Keitz hat nämlich wirklich jemand ausgegraben. Ein Mann, der Leergut in Höhe von 750 Euro zurückgegeben hat. Also den will man ja überhaupt nicht vor sich haben, oder?
Nee, wirklich nicht. 2 Stunden lang soll es gedauert haben, so berichten Leute, die dabei waren, bis alle Flaschen, Kästen, Dosen und so in dem Pfandautomaten verschwunden waren. Bekannt gemacht wurde das ganze Jahr durch einen Tweet, der ein Foto von dem Einkaufsbon dann des Mannes zeigt. Die meisten fanden die Geschichte aber doch sehr sehr amüsant. Es ging dann bei Twitter auch rauf und runter. Spannend ist aber wirklich, dass der Supermarkt anscheinend wirklich anstandslos diese Pfandsumme akzeptiert hat. Also ich erinnere mich an früher, dass man schon Angst hatte, wenn man nur mit einem Bon von 3 Euro irgendwie zur Kasse geht und nichts einkaufen will, ob die das dann akzeptieren. Der Typ hat aber für, da muss man dazu sagen, für 500 Euro Red Bull gekauft und das dann mit dem Pfandbon bezahlt und es ging anscheinend problemlos über die Bühne.
Aber wie ist das? Muss denn ein Supermarkt das annehmen?
Das hängt tatsächlich davon ab, was für eine Art von Pfandflaschen du einwirfst. Also bei, es gibt ja Mehrweg und Einweg, auch wenn man das inzwischen schwer unterscheiden kann. Einwegpfandflaschen und Dosen müssen laut Angaben von Verbraucherschützern zurückgenommen werden. Also und zwar dann, wenn ein Markt Getränke aus diesem Flaschenmaterial anbietet. Also wenn jemand Bier in Dosen verkauft, dann muss er auch Cola-Dosen zurücknehmen, zum Beispiel in seinem Pfandautomaten.
Also die Gruppe.
Ne, genau, die Gruppe der Verpackung. Ausgenommen sind dann aber wieder kleinere Getränkeverkäufer, wie zum Beispiel ein Kiosk, also wenn da einer mit 750 Euro Pfand ankommt, dann können die natürlich das schwerlich unterbringen. Mhm. Ich würde aber mal sagen, bei dem waren auch viele Kästen dabei, da ging das dann irgendwie schneller.
Was bei Mehrweg?
Bei Mehrweg ist es so, da müssen die Händler nur das zurücknehmen, was sie auch selber wirklich verkaufen und das ärgert mich wirklich, das führt dann immer zu dieser absurden Geschichte, dann stehst du da im Supermarkt, die Leute haben dann Mehrwegflaschen dabei, die das Ding nicht annimmt und dann stopfen die das natürlich in den Mülleimer, der daneben steht.
Das ist ja
doof. Und das ist ja nur das Bescheuerste, was du mit einer Mehrwegflasche machen kannst, die aus ökologischen Gründen mehrfach genutzt werden sollte. Gewissermaßen ist es aber auch verständlich, weil es einfach mega unpraktisch ist, immer dahin zu gehen, wo man sie gekauft hat.
Bei den 750 Euro, da hat der Automat aber anscheinend die meisten Flaschen akzeptiert. Gehen wir davon aus, so wie es auch die Verkäufer und die Verkäufer dann getan haben, als er den Bon verrechnet hat. Eine schöne Nummer, das Ganze.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Leroy Sané wechselt, jetzt ist es definitiv raus, zu Man City, also dem Verein, zu dem Pep Guardiola jetzt als Trainer auch hingegangen ist. Das ist einerseits eine spannende Nachricht, aber noch spannender ist, dass er bisher der teuerste Transfer in der deutschen Geschichte ist. Umgerechnet 48 Millionen Euro werden für ihn gezahlt. Mit ein paar Prämien kommt er dann auf 50 Millionen Euro. Also so viel wurde noch nie für einen Fußballspieler aus der Bundesliga gezahlt. Auf dem zweiten Platz, da kommt mit 47 Millionen damals der Wechsel von Mesut Özil nach Arsenal London und 38 Millionen gab es für Mats Hummels, als der von Dortmund zu den Bayern gegangen ist. Leroy Sané also jetzt bestätigt, neue Saison nicht mehr auf Schalke. Und heute an diesem Montag ging es los. Abreisetag zu den Olympischen Spielen 2016 für viele deutsche Sportler. 12 Stunden Flieger erstmal angesagt, von Frankfurt am Main rüber nach Rio de Janeiro. Der Rest der Sportler fliegt dann am Mittwoch nach Brasilien. Vorfreude natürlich bei den Sportlern, die mitmachen wollen. Vor Ort hält sich das allerdings mit der Vorfreude ein bisschen in Grenzen. Es gibt und gab Demonstrationen vieler Brasilianer, die sehen in den Olympischen Spielen eine riesige Geldvernichtungsmaschine. Und über die Stimmung vor Ort spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin vor Ort, mit Anne Herberg in Rio de Janeiro. Guten Abend.
Hallo.
Heute, da ging es für viele deutsche Athleten runter nach Rio. Wie ist die Stimmung unter den brasilianischen Sportlern?
Also ich war gestern selbst im Olympischen Dorf, da herrscht schon richtig Klassenfahrtsstimmung, also Vorfreude, vor allem auch bei den brasilianischen Sportlern, dass mal ein Sport im Fokus steht, der nicht Fußball ist hier in Brasilien. Viele haben sich aber auch eingebunkert, an die kommt man gar nicht mehr ran, also letzte Konzentrationsphase, auch um, ja, du hast es erwähnt, die ganzen Negativnachrichten nicht so an sich ranzulassen. Es hagelte ja in den letzten Tagen wirklich nicht so sehr positive Nachrichten aus der Olympiastadt.
Ja, wir hören auch schon seit längerem, dass in Brasilien an allen Ecken und Enden das Geld fehlt. Was kosten eigentlich den brasilianischen Staat solche Olympischen Spiele?
Ja, die Sache mit den Zahlen, das ist ja immer so eine Sache. Es geistert seit längerem die Zahl, knapp 11 Milliarden Euro kosten diese Spiele Rio de Janeiro durch die Medien. Das ist eine Zahl, die wir seit 7 Monaten hören. Das wurde seitdem nie so richtig aktualisiert. Man rechnet damit, dass auch wirklich erst rauskommt, was es gekostet hat nach den Spielen. Also es gibt hier unterschiedliche Zahlen auch, die herumgeistern. Und da geht es immer darauf um, was wird da eigentlich reingezählt. Also zum Beispiel in diese 11 Milliarden Milliarden kommen gar nicht rein, die knapp 3 Milliarden, die es jetzt nochmal zusätzlich aus Brasilia gab, und zwar für die Sicherheit. Wir erinnern uns, es gab da Proteste von den Polizisten und dann gab es nochmal so eine extra Finanzspritze. Das fließt alles nicht mit rein. Man weiß immer nicht ganz genau, wie das dann verrechnet wird, wie viel Kredite von Privaten kamen und wie viel vom Staat kam. Also man muss wirklich mit diesen Zahlen jonglieren, ein bisschen aufpassen und sagen, eigentlich werden wir wahrscheinlich wie immer erst danach die Rechnung präsentiert bekommen.
Ist denn die Hoffnung mancher brasilianischer Politiker berechtigt, dass Olympia Brasilien einen Schub nach vorne geben kann?
Also dem Land, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich denke, hier in Rio ist schon eben die Hoffnung, dass diese Spiele vor allem einen Impuls für einen Wandel in der Stadt angestoßen haben. Und das ist auch passiert. Man hat hier viel in Infrastrukturprojekte investiert. Es wurde zum Beispiel das eigentlich so ein bisschen dem Verfall preisgegebene Zentrum renoviert. Es gibt neue Straßen, es gibt neue Bussen. Aber es gibt natürlich auch immer die Kritiker, die sagen, okay, die Bauaufträge sind wieder nur an die Freunde vom Bürgermeister gegangen. Die Straßen führen wieder nur in irgendwie die reichen Vororte, die Favela, die es eigentlich gebraucht hätten, sind immer noch nicht an die Kanalisation angeschlossen, wie eigentlich versprochen. Also es ist immer so ein zweischneidiges Pferd.
Profitieren denn beim Thema Sicherheit auch andere Stadtgebiete von dieser erhöhten Polizeipräsenz oder nur die Sportstätten?
Naja, das Thema Sicherheit ist ja viel auch in aller Munde gewesen, einfach weil Rio eine gefährliche Stadt ist und die Zahlen auch wirklich angestiegen sind für die Bewohner. Die Spiele selbst werden Hochsicherheitsspiele. 88.000 Einsatzkräfte sind hier unterwegs. Man sieht das auch überall, also an der Copacabana stehen sie wirklich Reih und Glied, schwer bewaffnete Polizisten an den olympischen Sportstätten, an den Autobahnen, die dorthin führen. Also ist wirklich so, dass die Sportstätten und die Wege dorthin abgeriegelt sind, alles sicher für Touristen und Athleten. Für den armen Norden, wo jetzt weniger Olympiastätten sind, gilt das nicht, da ist alles wie gehabt.
In 4 Tagen, da gehen die Olympischen Spiele in Rio los, und über die Probleme vor Ort war das unsere Korrespondentin Anne Herberg aus Rio de Janeiro. Und Thilo Jahn wünscht noch einen schönen Abend.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.